Nichts passiert. Zu einigen meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit gehören die Indiana Jones Filme. Ich denke und hoffe, dass auch einige andere sie hier kennen. Teil 2 war tatsächlich mein allererster Kinofilm, den ich damals als Kind gesehen habe. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit war ich noch zu jung, aber ich war in Begleitung meines Vaters, also war das wohl okay. Und deswegen hat diese Filmreihe, diese Filme einen ganz besonderen Platz in meiner Filmvita. Und ich weiß nicht, wie vertraut ihr hier vor Ort zu Hause mit diesem Film seid. Indiana Jones ist ein Archäologe, der im normalen Alltag Dozent ist an einer Universität für Archäologie und in seiner Freizeit quasi das Sakko gegen eine Lederjacke tauscht und dann sich in Tempel und Gräber begibt und dort ungeborgene Schätze versucht zu bergen, die großen Wert haben und großartige Abenteuer erlebt. Und in dem dritten Teil dieser Trilogie ist er auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Also nach dem Becher, dem der Sage nach Josef von Arimathäa bei der Kreuzigung Jesu das Blut Jesu aufgefangen hat in diesem Becher. Und dadurch, dass das Blut Jesu in diesem Becher war, wird jetzt diesem Becher als dem Heiligen Gral nachgesagt, dass jeder, der daraus trinkt, also einfach mit Wasser schöpft und aus diesem speziellen Becher trinkt, ewiges Leben haben wird. Und der Sage nach ist dieser Becher mit der Zeit verloren gegangen, es sei es Tempelritter, Kreuzritter haben ihn gefunden, es verquickt sich dann auch mit König Artus, also in Britannien, und eben in diesem dritten Teil von Indiana Jones ist er auf der Suche nach diesem großartigen Becher. Und es sind Abschnitte wie unser heutiger Predigttext, der diese Sage, die in diesem Film verarbeitet wurde, aber die es auch in der Realität gibt, den Heiligen Gral kennen wir ja nicht nur aus Indiana Jones, sondern wirklich auch von der Sage her. Predigttexte wie unser heutiger Predigttext führten dazu, dass diese Sage befeuert wurde und überhaupt erst so entstehen konnte. Und auch wenn der Kelch darin vorkommt, drückt er doch etwas völlig anderes aus. Und ich lese uns zunächst einmal den Predigttext, nämlich aus Matthäus 20, die Verse 17 bis 28. Danach zog Jesus hinauf nach Jerusalem. Unterwegs nahm er die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen: Seht doch, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den führenden Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und ihn an die Heiden ausliefern, die unser Land besetzt haben. Die werden ihn verspotten, auspeitschen und kreuzigen, aber am dritten Tag wird er vom Tod auferweckt. Da kam die Mutter der beiden Söhne von Zebedäus zusammen mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Jesus fragte: Was willst du? Sie sagte zu ihm: Lass doch meine beiden Söhne rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in deinem Reich. Jesus antwortete: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinken werde? Sie erwiderten: Das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet tatsächlich meinen Becher austrinken, aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die mein Vater dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus auch sie näher herbei und sagte zu ihnen: Ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Genauso ist auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Wie schon in dem Kapitel zuvor bei Matthäus steht hier diese direkte Konfrontation zwischen dem, was Jesus sagt, dem, was Jesus wichtig ist, und dem, was bei den Menschen ankommt, im Mittelpunkt. Aber jetzt nimmt es noch eine fatalere, eine dramatischere Wendung oder Züge an. Denn es geht hier wirklich um die Leiden, die Jesus selber ganz persönlich erleiden und erwarten wird. Und während es zuvor in dem Kapitel davor noch um relativ anonyme Menschen wie dem reichen Jüngling ging, die nicht verstanden haben, worauf es eigentlich wirklich ankommt bei Jesus, sind es hier Jesu engste Vertrauten, seine eigenen Jünger, die mit ihrem Verhalten deutlich machen, dass sie noch weit entfernt sind von dem, was Jesus eigentlich auf dem Herzen hat, was sie verstehen sollen. Er redet davon, dass es einen schrecklichen Tod gibt, den er sterben muss. Und sie denken, das ist nur eine bildhafte Rede dafür, die beschreibt, wie er, bevor er seinen großartigen Sieg feiern wird und sein politisches, irdisches Reich hier in Jerusalem aufbauen wird, erst eine schwere Zeit erleiden muss. Dann kommen Jakobus und Johannes zusammen mit Mama und fragen ihn oder lassen fragen, ob sie denn jetzt direkt neben Jesus sitzen könnten, wenn er doch so zeitnah bald in Jerusalem nach 3 Tagen auf diesem Thron Platz nehmen wird, um zu herrschen. Es wird deutlich, dass hier mal wieder dieses Spiel gespielt wird, das in unserer gesamten Menschheitsgeschichte immer und immer wieder vorgekommen ist. Es ist dieses Spiel nach Macht. Und die beiden wollen bei diesem Spiel gerne zu den Gewinnern gehören und nicht zu den Verlierern. Seit jeher bis in unsere heutige Zeit hinein ist es so, dass junge Politiker versuchen zu erahnen, wer in Zukunft an die Macht kommen wird und sich dann dieser Person anschließen. Und wenn sie richtig getippt haben, dann werden sie höchstwahrscheinlich für ihre frühe Loyalität reichlich belohnt werden und bedacht werden. Die Treue und die Freundschaft, die bei solchen Spielen der Macht dann entsteht, die sind fast immer billig, wertlos und seicht. Das merkt man besonders dann, wenn die Sache schief geht, wenn irgendwie die Person, auf die man gesetzt hat, nicht an die Macht kommt. Dann kann es sehr schnell passieren, dass die eigenen Freunde, die eigenen Unterstützer einen verlassen und einen sogar vielleicht verraten, um den eigenen Schaden in Grenzen zu halten. Das war das Niveau, auf dem sich der reiche Jüngling, zumindest nach meiner Auslegung aus, bewegt hatte. Habe ich vor einigen Wochen darüber gepredigt. Und es scheint auch das Niveau von Johannes und Jakobus zu sein, auf dem sie sich bewegen. Und wenn die anderen Jünger das mitkriegen und sich dann über die beiden ärgern, glaube ich nicht, dass sie das tun, weil sie das Verhalten von Johannes und von Jakobus so verachtenswert und schlecht finden, sondern weil sie sich ärgern, dass sie nicht selbst so schnell auf die gekommen sind, dass sie nicht selbst diesen Geistesblitz hatten zu fragen und früh schon ihre Position zu sichern, sondern jetzt das Nachsehen vielleicht haben. Und dann kommt die Antwort Jesu dazu und die macht ein völlig anderes Feld auf. Ihm geht es um diesen Kelch, um diesen heiligen Gral, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Aber dieser Kelch spielt nicht erst seit Jesus, nicht erst seit Josef von Arimathäa eine Rolle, sondern hat eine Geschichte, die noch viel weiter zurückgeht. Eine Zeit ins Alte Testament hinein, bei den Propheten Jesaja und Jeremia. Dort wird dieser Kelch schon erwähnt. Aber in einer anderen Rolle, mit einer anderen Konnotation. Denn eigentlich geht es bei diesem Kelch darum, was passieren wird, wenn Gott eines Tages nicht mehr länger zuschaut, wie die bösen Menschen, die Unterdrücker, ihr Treiben vollziehen, sondern dann tatsächlich aktiv eingreift. In diesem Bild verwandelt sich Gottes heiliger Zorn über diese Ungerechtigkeit, über das Schlechte bei den Menschen in einen dunklen, sauren Wein, den diese bösen Menschen dann aus diesem Kelch trinken müssen, bis zur Neige. Der macht sie betrunken, er macht sie hilflos, er führt zu Kontrollverlust und dadurch werden die Unterdrückten befreit. Die Schwachen kommen frei, weil sich der Griff der Unterdrücker löst. Das war die Idee hinter diesem Kelch. Also nichts mit Macht, sondern vielmehr Gottes Zorn, der sich darin sammelt. Und das Schockierende ist nun, dass Jesus selbst sagt, er, der versprochene Messias, der erwartete Sohn Gottes, wird diesen Kelch trinken müssen. Und das kollidiert frontal mit den Erwartungen der Jünger. Sie wollen lieber selber gerne reich, wichtig, einflussreich sein. Mit diesem Wunsch waren sie auf dem besten Wege, selbst zu den arroganten Menschen zu werden, die in dieser Welt herrschen. Sie wurden immer mehr wie die Menschen, gegen die sich das Evangelium mit seiner Botschaft eigentlich gerichtet hat, wenn es davon gesprochen hat, dass es Freiheit bringt für die Unterdrückten. Was war aus der Bergpredigt passiert, die sie gehört hatten, die Jünger? Hatten sie vergessen, was sie da gehört hatten? Was war aus der Lehre passiert, die sie aus der Begegnung mit dem reichen Jüngling gezogen haben, ein Kapitel zuvor? Hat sie das nicht erreicht, was Jesus ihnen deutlich machen wollte? Jesus geht noch einen Schritt weiter, macht jetzt quasi inhaltlich den Sack zu und er bleibt dabei bei Jesaja. Er nimmt Bezug auf den leidenden Gottesknecht, der in Jesaja Kapitel 53 beschrieben wird, ein Text, den wir oft zu Ostern, zu Karfreitag lesen. Denn darin wird eine Königsherrschaft beschrieben, die Jesus vorschwebt, eine Art, wie ein König herrscht, wie er sie vor Augen hat. Denn ein König ist dort ein Knecht, der sein Leben als Lösegeld für viele gibt. Lösegeld, das kennen wir heute noch in dem Zusammenhang mit Entführungen, mit Verbrechen, ein Mittel, das genutzt wird, um Entführte wieder zu befreien. Mit Freiheit hat es auch damals schon zu tun, allerdings nicht vor diesem kriminellen Hintergrund, zumindest nicht aus damaliger Sicht, wo Sklaventum noch normal war. Kein Verbrechen. Ein Lösegeld war nämlich der Betrag, den jemand gezahlt hat, um einen Sklaven bei seinem Herrn frei zu kaufen, um ihm wieder Freiheit zu schenken, dass er keinem Gebieter mehr hat. Das heißt, Jesus hat von seinem nahenden Schicksal, das, was ihn erwartet, von seinem Tod, das Verständnis, dass es ein Freikaufen von all denjenigen ist, die von der Macht und von der Macht der Sünde und der Bosheit versklavt worden sind, die davon gefangen genommen sind, die darunter leiden. Und nicht nur die, die darunter leiden, sondern auch diejenigen, die gefangen sind in dem Griff davon, die diese Lust nach Macht und Einfluss haben und ihr Streben davon bestimmt ist, immer nur darauf hinauszustreben. Also Menschen wie Jakobus und Johannes, die sich hier genau so zeigen, die daran denken, wo werde ich sitzen, wenn Jesus Machtergreifung nahe kommt? Hoffentlich links und rechts neben ihm, im Licht der Leute, die Nummer 1, die Nummer 2, gleich hinter Jesus. Und dieses Streben, also nicht nur das Opfer eines solchen Systems zu sein, sondern selbst dieses Streben danach zu haben, da sagt Jesus, das muss aufhören. Das führt uns alle in die Irre. Das geht an dem Ziel vorbei, das Gott für unser Leben geplant hat. Wir sehen Jesus und wir erwarten, wir erhoffen uns ein Leben des Sieges in dieser Welt. Ewiges Leben, ja, der Heilige Gral, ewige Jugend, teilhaben an dieser Macht Gottes, die er uns geben möchte. Das ist der Heilige Gral, den wir oft vor Augen haben, wenn wir uns ein Leben mit Gott, ein Leben von Gott geprägt vorstellen und darauf einlassen, was wir gerne erreichen möchten. Der Heilige Gral, von dem Jesus aber spricht, beschreibt nicht die Macht, die Gott innehat und an der wir dann teilhaben sollen oder wollen, Dieser heilige Gral, den er beschreibt, zeichnet uns vielmehr die ursprüngliche Berufung Jesu, die Berufung, die wir alle haben, nämlich sich von Gott führen zu lassen, sich auf seine Wege, seine Führung einzulassen, selbst wenn es wie bei Jesus bis in den Tod führt. Johannes und Jakobus wollten gerne zur rechten und zur linken Jesu sitzen, wenn er denn seinen Thron einnimmt. Und tatsächlich gab es auch links und rechts von Jesus zwei Menschen, als er am Kreuz zum König Israels intronisiert wurde. Jedoch teilten sich die beiden nicht die Herrlichkeit und die Macht, sondern die Scham und den Tod mit Jesus. Schau einmal in dein eigenes Leben hinein. Wie sieht es da aus? Viele von uns, die wir heute Morgen hier sind, die eingeschaltet haben, hören nicht zum ersten Mal etwas von diesem Jesus. Im Gegenteil, viele von uns haben sich entschieden und entschlossen, ihm nachzufolgen, schon seit vielen Jahren zum Teil. Vieles ist uns begegnet, vieles hat geklappt, vieles aber auch vielleicht nicht. Da waren Erwartungen, die wir an den Gott, an den Glauben hatten und die vielleicht auch enttäuscht wurden. Eine Frage ist, welche Erwartungen hast du an dein Leben mit Gott? Was ist denn dein eigener Plan, deine Vorstellung, die du dir gemacht hast und an der du festhältst, wie dein Leben sein sollte? Wie sollte deiner Meinung nach das Leben als Nachfolgerin oder als Nachfolger Jesu ablaufen? Siehst du diesen heiligen Gral, den es zu bergen, den es zu finden gibt? Oder ist es auch ein Leidenskelch, so wie Jesus ihn beschreibt? Wie gehst du damit um, wenn es nicht so ist, wie du es dir eigentlich ausgemalt und erwartet hast? In der Psychologie gibt es diesen Begriff des Bezugsrahmens. Bezugrahmen, das ist im Prinzip eine Art Filter, die jeder von uns über sein Leben, über seine Wahrnehmung legt und mit der wir bestimmte Dinge, die wir alle wahrnehmen, einfach ausblenden oder so anpassen, dass sie zu unserer Sichtweise der Welt, wie wir uns selbst und die Umwelt sehen, passen. Ja, jemand, der viel raucht und viel hustet, der sagt dann, nein, das ist nichts, hat nichts mit meinem Rauchen zu tun, das ist einfach nur eine Erkältung oder ich kratze mich gerade im Hals, aber das hat damit nichts zu tun. Blendet das völlig aus. Jemand, der gern schnell Auto fährt, es wird dunkel, es steigt Nebel auf. Nee, es sind nur ein paar Schwaden, das ist nichts. Ich brauche nicht langsamer fahren. Das ist nicht Kälte, das ist nicht glatt. Da spiegelt sich nur ein bisschen das Mondlicht im Asphalt. Ich brauche nicht langsamer werden. Das sind kleine Beispiele. Es geht aber noch viel tiefer, dass wir bestimmte Sachen wirklich völlig umdeuten, weil wir bestimmte Prägungen erfahren haben. Meine Frage ist, inwiefern können denn bestimmte Enttäuschungen, die du gegenüber Gott, die du gegenüber dem Glauben hast, daher vielleicht rühren, dass du den Blick von Jakobus und Johannes eingenommen hast? Sie erwarten von dem Glauben Macht, Herrschen, Sieg in dieser Welt. Der Bezugsrahmen macht auch vor dem eigenen Glauben nicht Halt. Auch er ist davon betroffen. Da werden Dinge gefiltert oder vielleicht überstark betont, mehr als sie vielleicht betont werden sollten, je nachdem, welche Prägung du hast. Jakobus, Johannes, die anderen Jünger, sie waren alle durch ihren Bezugsrahmen darauf fixiert, dass sie die Herrlichkeit und die Macht Gottes hier in dieser Erde vollkommen erleben wollten und teilhaben wollten. Und wo möchte Gott dir deutlich machen, dass der Sieg nicht hier auf dieser Erde stattfinden wird? Und wo möchte er vielleicht deinen Blick etwas weiten, auf ein größeres Feld hinweisen? Wir reden immer sehr oft davon, dass wir ein Leben mit Gott nach dieser Welt erwarten, aber sehr oft sind wir doch sehr stark auf das Leben hier und jetzt fixiert. Hier wollen wir Gottes Macht, Heilung über Krankheit, Erlösung von dem Bösen erfahren. Hier möchten wir triumphieren über das Leid oder über Menschen, die uns Schlechtes tun oder über Eigenschaften, an denen wir selber leiden, die wir an uns nicht mögen und die endlich weg sein sollen. Manches davon bleibt aber ein Leben lang. Der Blick Jesu geht über unseren jetzigen, diesseitigen Horizont hinaus. Er hat auch diese Siegesmedaille vor Augen, die er in Aussicht stellt, die wir in Aussicht haben. Aber er sagt uns, dass diese Medaille wirklich zwei Seiten hat. Während wir denken, dass alles auf dieser vorderen Seite, wo Gewinner draufsteht, passieren muss, sagt er, es gibt auch die andere Seite. Es gibt das Jenseits und das Diesseits. Und unser Blick konzentriert sich oft nur auf die Seite. Aber wir können nicht beide Seiten gleichzeitig im Blick haben. Beide Seiten müssen für sich betrachtet werden. Wir können die eine Seite nicht völlig ausblenden, wenn wir diese Medaille haben. Es gibt nicht nur den Siegeskelch, sondern auch eben diesen bitteren Kelch, der auf dieser Seite ist. Und Jesus erinnert uns, er erinnert seine Jünger daran, dass unsere Vorstellung nicht immer seinen Plänen entsprechen wird. Er erinnert seine Jünger und uns daran, dass dieses große Bild aus der Gegenwart und dem Jenseits besteht und nicht nur von einer Seite. Es findet nicht immer gleichzeitig alles auf einer Seite der Medaille statt. Der Sohn Gottes, der im Jenseits auf dem Thron Platz nehmen wird, ist im Diesseits hier, um zu dienen, sagt er. Und so gilt es auch für mich, für dich, für uns alle. Es gilt immer wieder neu zu schauen und zu prüfen, welche Verheißungen wir durch unseren Bezugsrahmen vielleicht umdeuten oder anpassen, damit sie unserer Vorstellung entsprechen. Denn so wie die Jünger sind auch wir in dieser Welt als Nachfolgerinnen und als Nachfolger Jesu dazu berufen, nicht zu herrschen, sondern zu lieben, andere, uns selber, zu dienen und manchmal damit verbunden auch zu leiden. Und Jesus sagt uns, das können wir aber auch tun mit einer Gelassenheit, wenn wir diese Perspektive haben, von diesem ganzen Bild. Nicht nur das Diesseits, sondern auch von dem, was uns im Jenseits erwartet. Amen.